You must have dreams and goals if you're ever going to achieve anything.
Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum M&M Podcast. Erstmal frohes neues Jahr 2026 an alle und schön euch wieder dabei zu haben, schön dich wieder zu sehen, Marie. Ich bin Emily für alle, die es noch nicht wissen und gegenüber von mir virtuell ist Marie und jetzt starten wir mit der ersten Folge von diesem neuen Jahr zusammen und ja, wir fangen jetzt gleich mal an. Marie, wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Was hast du zu berichten?
Ja. Also erstmal frohes neues Jahr an euch alle. Und was habe ich zu berichten? Wie geht's mir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, sonst passiert, also ich bin jetzt wieder ganz normal im Training. Es passiert eigentlich jetzt gerade nicht so viel Neues. Aber was ich eigentlich gerne mit euch teilen wollte, ist, dass ich jetzt mein 2026-Projekt ist ein 365-Tage-Buch. Und da schreibe ich halt so jeden Tag rein kleine Momente, die mir Freude gemacht haben oder einfach nur, wo ich über den Tag reflektiere, einfach alles, was ich da reinschreiben möchte, aber versuche es halt sehr positiv zu halten, also so schöne Momente reinzuschreiben und das für jeden Tag. Es wird auf jeden Fall voll die Challenge, aber ich habe das 2023 schon mal gemacht und jetzt, wenn ich das durch das Buch durchblätter, ist es richtig cool zu sehen, was ich an den Tagen gemacht habe. Ich habe da auch so kleine Sachen reingeklebt, wenn ich irgendwas gemacht habe, irgendwie Tickets oder keine Ahnung was, und es ist halt wirklich voll die schöne Erinnerung. Und deswegen freue ich mich voll drauf, das jetzt für 2026 auch zu machen. Und wie geht's dir?
Schön. Ja, voll viele kleine Sachen, die man wahrscheinlich vergisst und dann durchliest und ja. So, ah ja, das hat mir Freude bereitet. Finde ich cute. Ja, mir geht's gut. Wir hatten ein paar Tage frei über Silvester, was echt gut tat, auch so körperlich, mental, einfach mal nicht in Basketball zu sehen, nicht in der Halle zu sein. Aber sind jetzt auch wieder voll in den Spielen, hatten bisher zwei Spiele. Das erste war gegen Leo und in Valencia, da haben wir ein bisschen, das war ein bisschen schwierig, aber dann haben wir gestern, beziehungsweise vor ein paar Tagen, wenn die Folge rauskommt, gegen den Tabellenersten einfach gewonnen. Und irgendwie liebe ich das an dieser spanischen Liga, dass man so, man kann gegen jeden gewinnen und verlieren. Und es war irgendwie crazy und es hat so Spaß gemacht. Und ich bin heute aufgewacht und habe mich echt gefragt, wie haben wir das überhaupt gemacht? Aber das ist das Schöne am Basketball. Aber ja, sonst geht's mir gut. Ich fühle mich echt ein bisschen frischer und ich mag das auch so. Obwohl es eigentlich ja die Routinen und so weiter gehen ja normal weiter und man macht alles normal wie sonst, aber ich mag irgendwie diese positive Frische, die so ein neues Jahr mit sich bringt und manchmal so sind alle so ein bisschen mehr motiviert vielleicht, aber das mag ich ganz gerne.
Das ist so krass, wie so einfach nur ein Tag auf den anderen alles, so die Mentalität sich so ändert und die ersten Wochen vom Januar oder der Januar als im Monat, da sind die Menschen immer so mega motiviert und Sachen und Dinge sind einfach anders. Und ich merke das ja auch in mir selber. Ja. Wie ich auf einmal so Ziele setze und so über Dinge reflektiere und irgendwie eine ganz andere Motivation habe, weil ich irgendwie, ja, einfach nur weil jetzt 2026 ist. Ja, und ich finde das so krass, wie das einfach passiert, dass man, keine Ahnung, nur so ein Jahreswechsel dazu führt, dass Menschen auf einmal so wochenlang motiviert sind, irgendein Ziel zu verfolgen.
Ja, das stimmt. Das ist einfach so ein Konstrukt, was wir uns selber geschaffen haben, dass man da motiviert ist. Ab da fängt man irgendwas an und dann, ja. Ja. Das stimmt. Okay, so, jetzt aber. Wir haben uns gedacht, dass wir beide spielen ja professionell Basketball. Marie schon ein bisschen länger als ich, aber viele fragen uns auch öfter so, wie wird man eigentlich Profi? Und dann haben wir uns gedacht, nehmen wir uns das jetzt mal als Folge zum Herzen. Wie wird man eigentlich Profi? Vor allem als Frau. Und meine Einstiegsfrage dazu ist, wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, dass dieser Sport vielleicht mehr als nur ein Hobby sein könnte? Und wenn überhaupt, hat dir irgendwas an diesem Gedanken Angst gemacht?
Ich habe diese Frage ja schon so oft beantwortet und jedes Mal denke ich mir so, ich habe gar nicht so eine richtige Antwort darauf, weil eigentlich habe ich die ganze Zeit, bis ich wirklich Profi war, habe ich das die ganze Zeit einfach nur, also nicht als Hobby gesehen, weil ich war ja schon sehr motiviert und auch ehrgeizig und hatte Ziele, aber ich war jetzt auch nicht so, es muss jetzt das sein.
Mhm.
Und erst als ich dann wirklich im Profibereich angekommen bin, als ich gedraftet wurde, dann hat es auf einmal so für mich Klick gemacht und ich war so, jetzt das mein Beruf. Weil davor weil davor ist man ja entweder, da war ich ja im College, dann war das war Basketball und Uni halt gleichzeitig. Und irgendwie habe ich mich zwar schon als Athletin identifiziert, aber trotzdem auch als Studierende.
Ja.
Ganz viel. Und das Gleiche gilt ja auch davor. Davor macht man, ist man in der Schule, macht Abitur. Und deswegen habe ich mich nie so richtig so ganz damit identifizieren können. Klar habe ich Leistungssport gemacht, aber es hat mich nicht so... Ich habe es nicht als Hobby gesehen, aber auch nicht so als mein Beruf oder als die Zukunft oder mein zukünftiger Beruf. Und deswegen finde ich irgendwie die Frage so funny, weil ich manchmal denke ich mir so, vielleicht war ich auch einfach nur so übelst naiv und
ist so sie einfach in der WNBA und denkt sich, ja, vielleicht ist das was für mich.
Ja, ich weiß, ja, genau, also so wirklich, also als ich wirklich, mein letztes Jahr im College war wirklich so, das war das da, als ich gedraftet wurde, war der erste Moment, wo ich so war, das ist jetzt einfach mein Beruf, wie krass ist das denn? Und davor war das nie so ein, es war jetzt nie so ein Gedanke, so ein krasser, so ein Muss von mir. Also klar wollte ich es weitermachen und hatte auch das Ziel, das weiterzumachen, aber es war jetzt nicht so was ich mir so unbedingt als Ziel gesetzt hatte oder so, entweder das oder ich muss jetzt erstmal für ein paar MB übelst kämpfen oder so. Ja.
Ja.
Deswegen hat mir auch nicht so richtig irgendwas Angst gemacht. Ich hatte dann erst, als ich Profi war, habe ich angefangen, so existenziellen Druck zu fühlen, weil man auf einmal Geld damit verdient und weil man auf einmal performen muss, um den nächsten Job zu bekommen. Davor hatte man ja immer eine gewisse Sicherheit. Also im College hatte man ja immer den NIL, den es ja jetzt nicht mehr so gibt, aber man hatte immer die Sicherheit, dass dieses Stipendium bleibt. Und alles andere war ja auch, wenn man so jung ist. Und als Profi hatte ich das erste Mal so Existenzängste oder Druck, neue zu performen wegen neuen Jobangeboten sozusagen. Ja.
Ja, und da hast du halt auf einmal was du verlieren kannst sozusagen.
Ja, genau. Ja, auf eine Art und Weise schon. Deswegen, vielleicht war ich einfach nur sehr präsent und ein bisschen naiv.
Sagen wir es so, ja.
Ja.
Finde ich gut, aber es ist voll spannend, weil ich habe auch drüber nachgedacht und irgendwo war Basketball auf jeden Fall schon früh viel mehr als nur ein Hobby, aber ich wusste beispielsweise auch nicht, ob ich jetzt professionell spielen werde oder nicht nach dem College. Also es wurde mir dann auch erst, glaube ich, klar, als ich dann dort war und als ich gemerkt habe, okay, für ein paar Jahre zumindest danach geht es ja schon noch und kann man auf jeden Fall machen und sollte man auch mitnehmen, aber man hat es dann einfach so weitergemacht, würde ich sagen, weil es halt, weil man Spaß dran hatte, wenn man ambitioniert war. Und ich glaube aber, für mich war so der Moment, als ich zum ersten Mal so bei der Jugendnationalmannschaft war, wo ich mir so gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht mehr Hobby, das ist jetzt schon Leistungssport. Und ich weiß nicht, ob ich direkt Angst davor hatte, aber ich glaube, mir hat einfach so ein bisschen so ein Vorbild gefehlt. So jemand in meinem Umfeld, natürlich gab es Basketballspielerinnen davor und Vorbilder im Basketball selber, aber jemand in meinem engen Umfeld, der oder die Sport als Hauptberuf macht. Und ich glaube, das hat mir gefehlt in dem Sinne, dass ich mich mit irgendeiner Person identifizieren konnte, die das auch macht mit 25, 30 Jahren. Und das hat mir so ein bisschen, da wusste ich nicht so ganz, wie das Leben aussehen wird, aber dann natürlich, je mehr Leuten man spielt, so, umso mehr sieht man ja auch, dass Leute damit leben und dass es der Beruf momentan ist und so weiter. Aber
Nee, fühle ich das mit den Vorbildern, glaube ich, kann ich auch, also fühle ich auch so mit. Ich hatte natürlich auch immer Teammates, die nebenbei studiert haben. Und ich glaube, deswegen war das auch so für mich so, ich möchte mit Basketball mein Studium finanzieren. Das war so mein Gedanke. Also nie so richtig, dass ich irgendwann mal so richtig Geld damit verdiene, sondern dass ich mir Dinge ermögliche mit Basketball. Also Studium, im Ausland sein, also vor allem in den USA studieren, solche Sachen. Aber das mit dem Profi sein kam dann erst später und dann war es auch interessant, auch einfach mal so dann diesen Blickwinkel zu haben, was es alles, wie viele Möglichkeiten es auch einfach tatsächlich gibt. Also davor wusste ich auch gar nicht, wie krass die spanische Liga ist oder die französische Liga und nicht so viel über die WNBA. Also natürlich schon, weil ich in Amerika gelebt habe, aber jetzt auch nicht so unglaublich viel, dass ich sagen würde, boah, das ist ein Ziel, da will ich hin, sondern das war immer so,
Ja, verstehe ich. Du hast jetzt gerade auch angesprochen, dass du halt ans College wolltest, weil du ja auch dann Basketball hat dir das ermöglicht, du durftest studieren nebenbei. Viele sind ja jetzt auch gerade, viele Jugendspielerinnen sind im Prozess zu entscheiden, ob sie ins College wollen oder nicht. Was war so deine Entscheidung für Oregon State? Und wenn du nochmal die Entscheidung hättest, würdest du es nochmal so machen?
Also erstmal, ich würde die Entscheidung immer wieder so treffen, auch zu Oregon State zu gehen. Ich habe das damals so entschieden, weil ich unbedingt ins Ausland gehen wollte. Amerika war irgendwie so, ja, halt sehr weit weg auf eine Art und Weise, aber mich hat das irgendwie sehr gereizt, so weit weg zu gehen. Und ich war auch super neugierig. Ich war nämlich davor das Jahr, bevor ich ans College gegangen bin, war ich mit einem deutschen Team in Amerika und habe da so AAU-Tournaments gespielt. Das sind so, ja, Clubturniere, die man spielt. Und da hatte ich mega Spaß. Da haben wir in San Diego gewohnt und natürlich in einer übelst geilen, so einer Villa mit dem ganzen Team zusammen gewohnt, mit Pool. Und es war schon mega die geile Erfahrung und auch einfach Urlaub auf eine Art und Weise, auch wenn wir Basketball gespielt haben. Und ja. Danach war ich einfach so, okay, ich möchte das machen. Ich möchte die Chance nutzen, auch einfach Englisch perfekt zu sprechen und so mal in einem anderen Land gelebt zu haben. Und in meinem Kopf war immer so, wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich einfach wieder zurück.
Ja.
Und deswegen war ich so, ich mache es auf jeden Fall und dann schaue ich, wo es hinführt. Und Oregon State, also natürlich habe ich schon darauf geachtet, dass ich ein College nehme, wo ich auf jeden Fall auch gefördert werde, wo ich das Gefühl habe, dass ich besser werde, dass ich wachse, dass ich einfach als Athletin und als Studentin einfach gefördert werde und einfach besser werde. So. Und am Ende habe ich die Uni gewählt, weil bei meinem Official Visit, also man hat ja immer so Visits, wenn man so recruited wird von Universitäten, hat man Official Visits, wo man eingeladen wird von den Universitäten. Und ich hatte 3 Unis besucht und bei Oregon State hat es mir einfach am meisten gefallen, weil ich die Team-Chemistry so geil fand. Also ich fand es so schön, wie die sich alle verstanden haben und wir haben einfach nur so voll entspannt so einen Spielabend gemacht und Zeit zusammen verbracht und da war nichts Großes, keine Ahnung, geplant und bei den anderen Unis war alles immer so pompös. So. Wir haben eine ganze Bowlinghalle gebucht, nur für uns und dann war da, keine Ahnung, was und es war jetzt super, natürlich super beeindruckend. Aber irgendwie war es nicht so, hat man die Menschen da nicht so gut kennengelernt und irgendwie war es für mich dann so mehr, so es war dann nur so eine Show, anstatt dass man irgendwie mal menschlich wurde, auf einer menschlichen Ebene sich irgendwie kennengelernt hat. Und bei Oregon State war das halt sofort so, dass man auch gemerkt hat, wie gut die sich untereinander verstehen. Und dann hat man das Gefühl gehabt, okay, wenn ich hier hinkomme, dann weiß ich, dass ich hier gut aufgehoben bin. So.
Ja, ich würde auch die Entscheidung, ich würde es immer wieder machen. Ich glaube auch einfach der Aspekt, ausgeschlossen vom Basketball, einfach auch trotzdem um die halbe Welt zu ziehen, sich um Sachen zu kümmern, um die du dich nie gekümmert hast. Also keine Ahnung, Elektrizitätsrechnungen, Heizkosten und so weiter. Also das hätte ich ja sonst nie gemacht, wenn ich noch zu Hause gewohnt hätte. So einfach solche Sachen. Ich glaube, ich bin anders nochmal aufgewachsen, wie ich aufgewachsen wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Glaube ich. Weiß man natürlich im Nachhinein nie, aber ich glaube einfach so der Aspekt, so mal diese Reise alleine auch irgendwie zu machen und alleine sich zu finden. Deswegen, ich würde es auch, ich habe mir auch immer gedacht, okay, es sind zwar 4 Jahre, aber wenn es mir wirklich nicht gefällt, nichts zwingt dich da zu bleiben, du kannst immer wieder heimkommen. Genau. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass du wirklich einfach auch Schulen wechseln kannst. Also jetzt ist ja gefühlt jedes Jahr, es gibt ja Leute, die sind an 4 verschiedenen Colleges in ihren 4 Jahren. Also wenn es einem wirklich nicht gefällt, kann man es immer noch mal woanders probieren.
Ja, und vor allem, also ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann denke ich mir so, wie crazy das wäre, wenn man damals schon das Geld verdient hätte, was die jetzt alle verdienen. Yeah. So, dann denke ich mir so, wir waren so erfolgreich mit Oregon State. Wir waren immer im NCAA-Tournament, im Elite Eight, Final Four. So, dann denke ich mir so, boah, wie krass einfach. Und dann, also natürlich gönne ich den Athletinnen und Athleten das alles. Und manchmal denke ich mir so, Mann.
Ja, jetzt ist das Geld nochmal ein ganz anderer Ansporn, da hinzugehen.
Ja, natürlich. Genau. Auf jeden Fall. Aber was ich fragen wollte, wie hat UCLA dich gefunden? Also bei mir war es halt ein bisschen über Natio, aber dann auch diese AAU-Tournaments, die ich halt gespielt habe in dem Jahr zuvor. Da konnte man halt voll gut gesichtet werden. Aber wenn jetzt keine Ahnung, junge Spielerinnen ans College gehen möchten, wie würdest du denen das vorschlagen? Also, oder wie würdest du denen sagen, dass sie es schaffen können?
Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es da echt viele Optionen. Also bei mir war es auch über die Jugendnatio und wir sind im Jahr davor, bevor ich committed habe, auch Europameister geworden. Und ich glaube, da waren dann auch viele Augen auf Deutschland, auf das Team. Mhm. Und ich war in LA, war ich bei so einem Camp, wurde ich eingeladen und deswegen wurde auch UCLA aufmerksam auf mich. Aber ich glaube, mittlerweile man kann ja jetzt auch schon Agenten haben, bevor man ans College geht. Und ich glaube, jetzt mittlerweile viele Agenten, viele Scouting-Agencies, die helfen einem schon, sich da irgendwo zu connecten. Also ich glaube, wenn man wirklich das Interesse daran hat, vielleicht auch jemanden fragen, den man kennt im Verein, die im College war oder die ans College gehen wird, wie die das gemacht haben, Spielerinnen schreiben, versuchen, Kontakte irgendwie zu knüpfen. Ich glaube, da gibt es nicht nur einen Weg, da gibt es momentan echt viele Wege. Und so würde ich das denen empfehlen.
Ja. Ja, ich glaube, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, aber ich glaube, ja, so würde ich es auch sagen. Das, was Emily sagt.
So würde ich es auch sagen. Ja. Einfach auch so. Okay, jetzt hier nochmal, um ganz kurz in die Zeit vor deinem College, das ist so ein bisschen Reise in die Vergangenheit, aber in deiner Jugend, wir reden ja auch sehr viel über Selbstbild und über an sich selber glauben. Und gab es jemanden, der dich so richtig in diesem Weg geprägt hat, als du eine Jugendspielerin warst? Oder wer hat dich damals gesehen, bevor du dich selber sehen konntest als Spielerin?
Also ich würde sagen, halt definitiv die Coaches, die ich hatte in der Jugend, ne? Und ich hatte wirklich immer das Glück, dass ich Coaches hatte, die an mich geglaubt haben und auch das Talent in mir gesehen haben. Auf eine Art und Weise war Natio manchmal auch sehr stressig für mich in der Jugend. Ich habe auch ein Jahr nicht geschafft. Dann habe ich 3 Monate kein Basketball gespielt, weil ich so frustriert war, weil ich mich wirklich, also ich erstmal mit diesem Performance-Druck nicht umgehen konnte in dem Moment und dann aber auch dieser so nicht genommen zu werden, aber die Art und Weise, wie das dann abgelaufen ist, fand ich sehr schwierig. Und da war ich, glaube ich, 16, da war ich noch 15. Und dann das hat mich sehr frustriert. Und dann habe ich erstmal gesagt, so, nee, ich möchte das so nicht mehr machen. Und habe dann auch erstmal so 3 Monate, ich weiß gar nicht, hat sich angefühlt wie 3 Monate, könnte auch 3 Wochen gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr.
3 Wochen bis 3 Monate, sagen wir mal so. Und auf jeden Fall. Für mich, glaube ich, sind einfach so die Coaches auf jeden Fall Menschen gewesen, die einfach mir den Raum gegeben haben zu wachsen, aber auch gesehen haben, was ich für ein Talent habe, weil, also ich habe das natürlich gar nicht verstanden. Ich habe auch echt spät angefangen mit Basketball. Das heißt, viele waren halt wirklich sehr, sehr viel besser, weil sie halt viel, viel früher angefangen haben und ich habe halt mit 12 angefangen, glaube ich, ungefähr. Und dann ist man ja schon, also war ich schon sehr ein Stück zurück so und dann war ich mit 14 zwar schon so am Sportinternat, aber ich musste halt noch übelst viel lernen und ich war auch noch nicht so athletisch oder koordinativ so gut, dass es irgendwie alles so, gut war. Also wirklich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Und da hatte ich wirklich Coaches, die sehr geduldig mit mir gearbeitet haben und mir auch sehr viel beigebracht haben und ich glaube, das erste Mal, wo ich sagen würde, dass ich so gemerkt habe, dass ich gut bin, war erst im College. So. Nee. Ich dachte schon, wenn du WNBA sagst, dann flippe ich aus.
Nein. Nee, Spaß. Wir haben mit der U20 die Europameisterschaft gewonnen und da bin ich auch im Starting Five Team gewesen. Und da war auch so ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, krass, ich bin echt ganz gut.
Ja. Oh, habe auch drüber nachgedacht und ich hatte so ein Glück mit meiner Mannschaft in München, wir hatten in der zweiten Liga gespielt, aber da habe ich damals mit Anne Breitreiner gespielt und mit vielen Ex-Nationalmannschaftsspielerinnen und die haben mich so geprägt in diesem Weg, einfach wie sie mit Sachen umgegangen sind, wie sie im Spiel umgegangen sind, auch wenn es so am Ausklingen ihrer Karriere war, aber ich als Küken da irgendwie, so, die haben mich da total geprägt darin und ja, da bin ich voll dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, einfach auch mit Älteren zu spielen und von denen zu lernen und zu sehen, wie die sich verhalten, wie die Leadership sehen. Und teilweise heute auch immer noch denke ich an die, wenn es Situationen gibt, wo ich mir denke, okay, wie könnte man jetzt Leadership einbauen, wie könnte man sich verhalten, obwohl es jetzt schon über 7 Jahre her ist.
7 Jahre?
Marie, ich bin erst 24. Damn. Ja.
Eigentlich noch nicht lange her. Das ist crazy.
Aber
Sieben
also es
Jahre
fühlt
ist
sich
schon
länger
lang.
an für mich.
Ja,
Ja,
sieben
es
Jahre
fühlt
ist
sich
schon
länger an
lang,
für
sagen wir mal
mich.
so, aber trotzdem. Ja,
So,
okay.
ja, ich vergesse auch manchmal, dass wir unterschiedlich alt sind.
Ja, ich bin in meinem Kopf im Jahr noch 24, so.
Wir haben
Ja.
jetzt über sehr viele positive Momente geredet, auch so Sachen, wo wir vielleicht nicht ganz wussten, dass Basketball größer sein kann oder nicht. Aber da ist es ja nicht alles immer Rainbows and Sunshine. Gab es einen Moment, in dem du Basketball aufhören wolltest?
Immer. Ich glaube, ich
Immer.
hatte, ja, ich hatte wirklich jedes Jahr immer so einen Moment. Ich kann, also ich glaube, als ich so jung war, bestimmt nicht, aber als ich im College angefangen habe, dann auf jeden Fall. Da hatte ich jedes Jahr immer mal wieder so einen Moment, wo ich so war, warum mache ich das eigentlich?
Okay, ja.
Aber für mich, also ich hatte ja gerade erzählt, mit meiner ersten Trainingslagersituation für die U16 Natio, da war so ein Moment für mich, wo ich dachte so, okay, das ist nichts mehr für mich. Und dann, wenn ich so ganz viel Stress immer hatte, also im College fand ich schon sehr stressig, muss ich sagen. Also mir hat es auch unendlich viel Spaß gemacht und ich denke jetzt zurück und erinnere mich natürlich auch an voll viele schöne Sachen und vermisse es auch richtig und vermisse meine Teammates und die Art und Weise, wie man gelebt hat. So, es war schon einfach wirklich sehr, sehr cool, einfach diese Gemeinschaft zu haben und da so. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Ich glaube, ich habe das mit unserer Nationalmannschaft oft, dass ich dieses Gefühl habe, okay, wir sind jetzt wirklich eine Gemeinschaft, ein Team. Aber sonst habe ich das eigentlich nie in den professionellen Teams, in denen ich war, habe ich das nie so empfunden. Und im College war es ja wirklich einfach so, dass es so meine wirklich Freunde von mir waren, so Menschen, die mir wirklich wichtig waren, so.
Ja.
Und deswegen am Ende des Tages war das immer der Grund, warum ich nicht aufgehört habe. Weil das einfach, weil die Menschen in meinem Team einfach meine Freunde waren und es mir einfach wichtig war, mit denen Zeit zu verbringen und mir auch Spaß gemacht hat, mit denen Basketball zu spielen. Aber so der Stress, der kommt, wenn man Uni hat, dann wirklich sehr viel, also sehr viel trainiert, dann sehr viel Performance-Druck hat und Erwartungen auf einem von anderen, aber auch von sich selber. Und dann verliert man Spiele. Und da hatte ich auf jeden
Ja.
Fall manchmal, ich weiß noch, dann Tage, wo ich mit dem Auto abends nach dem Spiel nach Hause gefahren bin und dann vor unserem Haus stand und erstmal im Auto einfach saß und geweint habe und war so, boah, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. So diese Emotionen, die man hat, diese Frustration und die Wut und dieses so, diese Zweifel, die man dann fühlt und sich dann da so durchkämpft, fand ich schon manchmal sehr anstrengend. Und dann habe ich mir manchmal gefragt, so, warum mache ich das eigentlich? Ja.
Ja. Ja, verständlich. Das hat meine College-Trainerin auch gesagt, dass sie mich rekrutiert hat. Und irgendwie hat mich das voll abgeholt, weil es so echt war und so ehrlich. Sie meinte auch so, wenn du hierher kommst oder egal wohin du gehst, du wirst bestimmt 4 bis 5 Mal dir denken, dass du aufhören möchtest. Du wirst immer mal wieder denken, soll ich nicht woanders hingehen oder was auch sonst. Aber genau diese Momente sind total normal und das heißt, dass du wächst. Und ich glaube, das ist total gut, das mal einfach auch zu hören von jemand anderem, dass das komplett normal ist, sich das manchmal zu denken. Also ich glaube auch, ich weiß nur gerade einen Moment, an dem ich wirklich mir überlegt habe, ob ich noch Basketball weitermachen will oder nicht. Und das teile ich auch gleich. Aber ich glaube einfach diese Momente, an denen es einfach echt schwer ist und man sich so denkt, wozu, warum mache ich das überhaupt, sind meiner Meinung nach komplett normal. Und mit je mehr Leuten ich darüber auch spreche, umso mehr höre ich auch, dass das vielen Profisportlern so geht und es muss nicht immer, man muss nicht, egal wie lange man jetzt spielt, man muss nicht 25 Jahre lang jeden Tag Lust auf Basketball haben. Das ist einfach nicht nachhaltig.
Ich kann mir vorstellen, dass es einfach auf jeden zutrifft, ob du jetzt Leistungssportler bist oder einen anderen Beruf machst, der dir auch wirklich Spaß macht. So, trotzdem hat man Tage, wo man aufwacht und denkt sich so, boah. Ich
Ja, kein Bock.
hab einfach keinen Bock. Ich will jetzt nicht aufstehen und dahin. So, und ich
Ja.
glaube, das ist halt einfach menschlich und das ist halt auch okay, finde ich.
Ja.
So, ja.
Ja, und da wächst ja auch einfach die Disziplin, es trotzdem einfach zu machen, weil man kann sich ja immer durchdenken, was ist, wenn ich es wirklich jetzt nicht mehr mache und dann ist vielleicht die Alternative doch nicht so rosig, wie einfach weiterzumachen. Und das war bei mir nämlich so, deswegen habe ich das auch so gesagt. Nach meinem zweiten Kreuzbandriss, ich habe echt kurz überlegt, ich war so, soll ich das jetzt überhaupt nochmal machen? Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das kann nicht der Grund sein, warum ich aufhöre. Nicht so. Und ich bin auch froh, es war auch vielleicht nur ein Tag oder so, wo ich das gedacht habe. Aber da habe ich mir echt überlegt,
aber
ob ich das machen soll oder
nicht.
Aber voll
verständlich, dass man sich das denkt. Also, finde ich.
Ja. Ja.
Also, ich würde lügen, wenn ich den Gedanken nicht auch hätte. So.
Ja, und man muss dadurch, also ich musste dadurch auch gehen, um auch dann selber zu wissen, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich das mache. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich weitermache und ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe.
Ja.
Aber, ja. Ich hätte, glaube ich, mir damals, wenn ich jetzt auf diesen Moment zurückschaue, hätte ich mir, glaube ich, einfach, weiß ich nicht, gut zugesprochen und mir ein bisschen mehr Selbstvertrauen geschenkt, dass die Situation doch nicht so groß ist, wie man sie macht. Aber das kann man in dem Moment ja immer nicht so.
Ja, in dem Moment ist immer schwierig. Im Nachhinein weiß man es besser.
Ja, immer. Auch so, ich hatte auch mit einer Spielerin aus München geredet letztens und sie hat ein bisschen Probleme gehabt, weil die einen neuen Trainer hatten und sie nicht so viel spielt und nicht so ganz gut damit klarkommt und so. Und da muss ich auch drüber nachdenken, dass man einfach innerhalb seiner Karriere so vielen verschiedenen Coaching-Stilen begegnet, so viele verschiedene Arten von Menschen. Und wie gehst du mit unterschiedlichen Coaching-Stilen um? Also ich denke mal, jeder Coach ist auf sein oder ihre eigene Weise besonders und hat ihre Macken. Aber wie gehst du damit um? Wie bleibst du neutral mit solchen Sachen?
Ja, ich finde, es ist immer eine Frage, die sehr oft kommt. Ich hatte ja jetzt auch ein Leistungscamp in Recklinghausen, was ich gemacht habe. Da war auch immer die Frage, es ist immer eine Frage, wie gehst du mit Coaches um, mit denen du nicht klarkommst? Oder, also meistens ist es ja, mit denen du nicht klarkommst, weil wenn du mit denen klarkommst, dann ist ja alles fein. So. Und ich glaube, für mich ist immer einfach, erstmal die Perspektive zu behalten, dass das auch nur Menschen sind und die Fehler machen und die auch ihre Probleme haben und auch ihre Tiefen und ihre Unsicherheiten und einfach mir das immer noch vor Augen zu halten. Ich glaube, das ist mir immer leichter gefallen, dann auch so vielleicht deren Reaktionen oder Emotionen nicht persönlich zu nehmen oder auch nicht zu hoch einzuordnen auf eine Art und Weise. Und dann würde ich sagen, ich glaube, was man über die Zeit lernen muss, ist rauszufiltern, was einem was bringt und was nicht. Und das finde ich aber auch super schwer und das finde ich auch heute noch super schwer, weil, also je nachdem, wie ein Coach ist, kann es ja auch sehr verletzlich sein. Also es gibt ja auch wirklich Coaches, die einen wirklich verletzen, so, weil die Art und Weise, wie die mit einem reden, einen persönlich angreifen. Und da ist es wirklich, da finde ich es super schwer, da weiß ich auch nicht, was man dafür, wie man jetzt unbedingt damit umgehen soll. In den Momenten, aber ich glaube, wenn der Coach einfach nur jemand ist, keine Ahnung, manchmal lauter wird oder es manchmal einfach angespannt ist oder die Person auch einfach Stimmungsschwankungen hat, so in dem Sinne, dass man manchmal einfach nicht einschätzen kann, wo man steht, dann würde ich einfach sagen, dass man versucht, einfach sich vor Augen zu halten, was man gut kann, wer man ist, seine Werte, einfach seinen Werten treu bleibt und gar nicht so viel Energie darauf zu verschwenden, zu lesen, was die andere Person fühlt oder denkt. Weil das ist ja ist ja unmöglich. Und ich glaube, das ist sowas, was ich jemandem sagen würde. Ich glaube, einfach mehr darauf zu achten, was ich tun kann und was unter meiner Kontrolle ist. Und wenn das Feedback, was ich bekomme, hilfreich ist, darüber nachzudenken, hilft mir das jetzt gerade oder ist es einfach, weil die Person emotional ist? Und dann das so ein bisschen so auszufiltern. Ja.
Ja. Man sucht ja immer irgendwie so Validation von den Führungspersonen natürlich, weil die ja auch am Ende des Tages die Leute sind, die dich spielen lassen oder nicht oder die Entscheidungen treffen oder nicht. Aber ich mag, was du gesagt hast, über zu deinen eigenen Werten zu bleiben, weil je inkonstanter die Person ist, von der du die Validation brauchst, umso inkonstanter wirst du ja auch, wie du dich selber einschätzt und so weiter. Und deswegen denke ich mir
man ist unsicherer.
Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, aber ich versuche, also je unkonstanter ich eine Person einschätze als Trainer oder Trainerin, umso konstanter will ich selber sein für mich, weil ich dann auch weiß, okay, ich bin konstant, ich bringe jeden Tag oder jedes Mal, wenn wir Training haben oder Spiele haben, die gleiche Energie und das, was ich machen kann. Und somit weiß ich, das, was ich bringe, ist konstant. Und dann sieht man ja, wie die Reaktionen vom Trainer, von der Trainerin schwanken. Ja. Und dann oft hat das ja eigentlich gar nicht was mit einem selber zu tun, weil, wie du sagst, genau, die sind ja auch Menschen. Und was will mir diese Person damit sagen oder was will die Person rüberbringen? Aber das ist natürlich in Heat of the Game, in Emotionen, das ist unglaublich schwer. Aber ja, die Kunst, es zu haben, ist, glaube ich, ein Prozess.
Ja, voll. Und ich glaube, manchmal funktioniert es besser und manchmal weniger gut. Also ich glaube, jeder hat Tage, wo man dann irgendwie selber auf eine Art und Weise vielleicht emotionaler ist oder emotional ist. Und dann fällt es einem natürlich auch schwieriger, neutraler oder mit so einer anderen Perspektive darüber nachzudenken, weil man ja auch irgendwie von Emotionen natürlich auch gesteuert wird. Also ist ja immer irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Spiegelding.
Spielt, ja, voll. Ich finde, was echt hilft, wenn man eine Person auch hat, der man vertrauen kann und mit der man auch drüber redet, und wenn es ein Teammate ist, umso besser, wenn man halt in dem Moment dann auch, weil manchmal ist man ja so sehr von seiner eigenen Entscheidung überzeugt, dass das das Richtige war, aber der Trainer zum Beispiel nicht, und dann ist man clasht so ein bisschen damit. Ja. Aber jemanden zu haben, mit dem man dann nochmal über die Situation spricht und sagt, okay, war das jetzt wirklich so oder habe ich es anders eingeschätzt? Und wenn die einfach dann auch ehrlich zu dir sein kann und sagen kann, okay, nee, du hast ein bisschen zu viele Würfe genommen oder das war vielleicht die andere Option, wäre besser gewesen, dann gibt es dir nochmal ein anderes Auge auf die Situation von der Person, die nicht damit involviert war. Deswegen, ich finde auch, wenn man solche Struggle hat, egal ob es im Basketball ist oder außerhalb, ich finde, kommunizieren darüber und andere Sichtweisen einzuholen, hilft immer.
Ja, voll. Und ich finde, ich hatte ja jetzt das Camp und Sunny war auch da. Shoutout an Sunny. Und Sunny hat was ganz Cooles gesagt und das ist mir jetzt gerade nochmal so in den Sinn gekommen. Und zwar hat sie gesagt, wenn ihr Teammates habt, an die ihr euch wenden könnt, dann sind das die perfekten Menschen, mit denen ihr reden könnt. Weil das sind die Spiele, also diese Menschen sind mit euch in der gleichen Umgebung. Die haben vielleicht nicht die gleiche Realität, aber ihr erlebt viele Dinge gleich und Situationen. Und da kann man oft einfach nachfragen, weil man der gleichen Situation einfach ausgesetzt ist. Und dadurch kann man, also wie du gerade gesagt hast, dann kann man einfach fragen, hey, habe ich jetzt übertrieben oder habe ich das falsch wahrgenommen? Wie hast du das wahrgenommen? Und manchmal hilft es ja einem ja gar nicht, mit Freunden aus der Schule oder aus der Arbeit oder aus der Uni oder so über solche Sachen zu reden, weil die haben ja gar nicht die Perspektive, weil die Situation ja gar nicht erlebt haben. Und das fand ich ganz cool, dass sie so gesagt hat, redet mit euren Teammates über die Dinge, die ihr erlebt, die Emotionen, die ihr fühlt. Wenn ihr Druck habt, dann sagt doch einfach mal, ich spüre Druck, weil vielleicht spüren andere auch Druck und dann kann man sich besser unterstützen. Und das Gleiche, glaube ich, gilt auch über Coaches zu reden zum Beispiel zusammen. Einfach, dass man vielleicht auch merkt, okay, meine Wahrnehmung, dass die Person nicht konstant ist, ist korrekt, weil die nehmen das genauso wahr. Oder wie auch immer. Und ich glaube, das kann wirklich sehr hilfreich sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich total. Stimmt auch, wenn man in der gleichen Situation ist, natürlich.
Ja. So. Schon wieder den Faden verloren.
Erstmal wieder in den Groove kommen.
Ja, erstmal wieder in den Podcast.
Ich finde es voll spannend, dass du das von Sunny geteilt hast und auch, dass ihr das Camp gemacht habt insgesamt. Fand ich cool zu sehen. Aber weil wir auch viel über sehr Mindset-based alles hier. Aber wann hast du so gemerkt, dass Profi sein, also ein Profi zu sein, ist nicht nur körperlich und sportlich, sondern hat auch einen riesen mentalen Aspekt?
Direkt an meiner ersten Profi-Sein-Saison. In der WNBA habe ich es komplett gemerkt. Also da dieser Switch von College zum Profi ist mir super schwer gefallen, weil ich einfach so aus meiner Umgebung rausgerissen wurde. Ich bin einfach gerne unter Menschen. Ich habe einfach in einem Haus mit 5 Mitbewohnern gewohnt.
Mhm.
Dann waren meine Teammates meine besten Freunde. Dann so aus dieser Umgebung so rausgerissen zu sein, auf einmal habe ich eine Wohnung alleine, bin in einem Team, wo nur Veterans sind und auch krasse Superstars. Und ich bin da und denke mir einfach nur so, okay, ich fühle mich richtig einsam. Und da habe ich richtig gemerkt, wie sehr meine Emotionen auch meine Performance steuern. Und weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe, generell einfach da zu sein, weil ich mich einfach so ein bisschen alleine gefühlt habe, auch Heimweh hatte, habe ich es nicht so geschafft zu performen, wie ich das gerne wollte. Und dazu kam auch noch, dass ich auch nicht viel gespielt habe, dann war es auch super frustrierend für mich, weil egal wie gut oder schlecht ich trainiert habe, es hatte keinen Einfluss darauf, ob ich jetzt eingewechselt werde oder nicht, weil ich hinter Brittany Griner gespielt habe und die hat halt einfach durchgespielt und dann war ich halt so, gut. deswegen war es halt so ein bisschen sehr frustrierend für mich und da habe ich das erste Mal wirklich sofort gemerkt, so krass, ich bin mental so durch und so in meinem Kopf, dass ich auch die einfachsten Sachen, die ich normalerweise gut mache und meine Stärken gar nicht mehr so ausführen kann, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke. Und da hatte mir jetzt unser Headcoach von der Nationalmannschaft, Olaf, hatte mir damals das Buch gegeben, Mein Gym, worüber ich schon ein paar Mal hier im Podcast geredet hatte.
Ach, der hat dir das gegeben?
Genau, Olaf hat es mir gegeben. Und dann in der Saison habe ich das, als ich in Phoenix war, habe ich es noch nicht gelesen. Aber als ich dann in Italien unterschrieben habe und dann in Venedig gelebt habe, da hat sich das natürlich so weitergeführt, weil nur weil man jetzt den Ort wechselt, ändern sich ja die Probleme, die man hat, nicht. Und dann hatte ich das Buch dabei und dann lag das da auf meinem Nachttisch und mir ging es einfach dann auch immer noch nicht gut. Und dann habe ich einfach gedacht, nee, ich fange jetzt mal an, das Buch zu lesen. Und dann war das wirklich wie meine Basketballbibel so ein bisschen. Ich habe das vor jedem Spiel, habe ich ein Kapitel gelesen, mir Sachen aufgeschrieben. Und das hat mir wieder voll Mut und Kraft gegeben, auch motiviert und ja, mit einfach Stärke in die Spiele reinzugehen. Ja.
Ja. Voll die Promo für das Buch.
Ja,
aber schön.
Ohne Witz, dieses Buch, wirklich, ich weiß nicht, warum mich das in dem hat mich das einfach gerettet. Wirklich.
Ja, wie gut.
Ja.
Shoutout an Olaf dafür.
Ja, Shoutout. Ich habe ihm auch schon gesagt, ich habe ihm das auch schon erzählt, dass dieses Buch mich wirklich gerettet hat. Ja.
Süß. Ja, okay. Ich glaube, ich fand es früher schon so spannend, wie unsere Gedanken alles beeinflussen, wie unsere Emotionen alles beeinflussen. Deswegen, ich glaube, es hat sich bei mir gar nicht erst im College oder danach ausgebildet, sondern ich glaube, davor habe ich mir schon gedacht, so, man hört immer mehr, je höher man spielt und in je mehr Kreise man kommt mit Profis, umso mehr hört man das Wort mentales Training. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Also auch wenn du Leichtathleten anguckst, das finde ich so spannend, auch bei denen, weil die ja innerhalb von Sekunden alles abliefern müssen, woran sie trainieren das ganze Jahr. Fand ich so spannend. Ich glaube auch immer noch daran, ich bin auch super leidenschaftlich darüber, was für eine Superpower unsere Gedanken sein können. Deswegen habe ich mich auch für Sportpsychologie-Studium entschieden, weil ich das so spannend finde.
Ja, dass du dich im College schon dafür interessiert hast. Ich finde, ich habe mich auch immer schon dafür interessiert, aber ich habe es nie verstanden. Und zwar war für mich halt immer dieses Misskonzept, mental stark zu sein, ist keine Schwächen zu zeigen und zuzulassen und die so zu verdrängen. Und im College war das halt für mich auch so. Deswegen war College manchmal für mich sehr anstrengend, weil man immer stark sein musste und keine Schwächen zeigen durfte. Und mentale Stärke war immer so das, das ist ja immer das, was die Headcoaches wollen. Das ist ja alles, worüber man redet. So, dass so, you have to be tough. Mental toughness. You want everybody, you have to hustle, bla. Und ich denke mir immer nur so, boah, dann war immer meine Frage in meinem Kopf immer so, aber wie schafft man es? Weil ich hab's nicht anscheinend. Also weißt du, dass man dann anfängt so zu zweifeln, weil man kann, also mentale Stärke heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit stark ist. Und das habe ich im College noch nicht so ganz gecheckt. Also ich habe das erst im Nachhinein und jetzt deswegen dieses Buch hat mich wirklich gerettet, weil ich durch dieses Buch einfach mal gecheckt habe, dass es das gar nicht heißt. So.
Ja, das stimmt total. Es ist voll der Mythos, ja.
Ich finde, heutzutage ist das ja viel weniger so, auch wenn ich jetzt mit den jungen Spielerinnen rede. Bei denen ist das schon sehr bewusst und die teilen auch ihre Ängste und die teilen auch, dass sie Druck haben und die teilen auch, dass sie Bauchschmerzen verspielen haben. Und ich finde das so cool und so toll, dass die so offen darüber reden können, weil ich glaube, dass ich das nicht gemacht hätte.
Ja, und natürlich hilft es ja auch diese Normalisierung dafür. Man denkt sich ja auch, wenn man Druck verspürt, wenn man einem schlecht wird davor oder sowas, so okay, ich bin jetzt die Einzige, der es so geht, aber eigentlich, wahrscheinlich geht es allen gerade so. Aber man redet halt nicht darüber. Und wenn man es irgendwie teilt, dann ist es auch schon so ein bisschen halb abgegeben und auch außerhalb von einem. Und
Ja,
man
das
fühlt sich
stimmt.
okay. Man judgt
Ja, das
sich nicht selber
stimmt.
dafür, dass man so fühlt.
Ja,
Aber
das
das stimmt
stimmt.
auf jeden Fall. Ich glaube, also wie gesagt, so ich glaube, ich habe mich schon echt sehr früh dafür interessiert und mein Dad hat auch Psychologie studiert in Amerika und er hat schon immer sehr viel mir beigebracht, als ich jünger war. So, wenn man frustriert war oder sowas, so auf dem Spielfeld, das hat einfach nicht. Okay, das ist jetzt sehr hypocritical, wenn ich das jetzt so sage, weil wir gerade darüber geredet haben, dass es okay ist, Gefühle zu zeigen und Emotionen. Aber er meinte halt zu mir damals so, okay, im Spiel lass deine Gegner nicht sehen, dass du deine Emotionen gerade verlierst, weil dann können die dich noch mehr attackieren. Und ich glaube einfach so, das hat mir so ein bisschen gezeigt, wie man mit den Gedanken arbeiten kann, weil ich mir dann im Moment im Spiel selber auch so gesagt habe, okay, ich zeige jetzt nicht, dass ich gerade an mir zweifle, sondern ich überspiele das mit anderen, also mit Körpersprache und so weiter, schon von einem sehr jungen Alter. Und aber das war halt im Spiel selber. Aber ich glaube einfach so da mit ihm viel drüber zu reden, von ihm zu lernen,
Was
wie
mega cool.
er ruhig bleibt in Momenten, in denen ich früher laut geworden bin. Und ich wollte dann auch immer so sein, dass ich eher meine Emotionen in Kontrolle habe. Und das heißt nicht, dass ich sie nicht fühle, sondern dass ich sie einfach auch lerne zu regulieren. Und so habe ich, glaube ich, einfach selber als Mensch gelernt, dass ich das total spannend finde, dass auch, ich meine, früher denkt man ja immer so, alle Erwachsenen haben alles im Griff und wissen, wie sie sich verhalten. Und je älter man wird, ist man so, okay, eigentlich ist es gar nicht immer so. Und ich fand es einfach schon früher so im Leben außerhalb von Basketball so ein Skill, einfach seine Emotionen zu regulieren, reflektiert zu sein. Und natürlich ist es ein Prozess und ich bin noch keinen Weg da irgendwo, dass es completely immer so ist. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel, sondern sich halt bewusst zu sein. Aber ich habe das dann versucht, auf Basketball anzuwenden und im College habe ich dann schon auch Tools bekommen, wie ich mein Mindset reguliere, wie ich in Drucksituationen, wie ich damit umgehe. Und da hatten wir schon viel mentales Training, wo ich auch sehr offen dafür war, das aufzunehmen. Und ich
Aber
glaube,
es
da
ist
habe ich
mega
einfach
cool, dass ihr
gemerkt,
das hattet.
ja, total. Und ich glaube, man muss auch offen dafür sein, weil vieles ist einfach auch Gerede und große Wörter hin und her geworfen. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, so, okay, ab irgendeinem Level. Die meisten Spielerinnen sind gut und so alle sind auf einem guten Skill-Level, alle können spielen und irgendwie habe ich mir so gedacht, okay, das, was die Guten von den Besseren absetzt oder die Besseren von den Guten absetzt, ist ja auch einfach dieses Entscheidungsverhalten, schnelle Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und cool und konstant zu bleiben. Und so habe ich dann gemerkt, okay, im Profileben, das ist einfach so ein integraler Bestandteil davon, mental fit zu sein.
Ja, mega. Ich habe es so immer. Ich musste gerade denken, ich so, da sieht man jetzt den Altersunterschied, weil bei uns im College haben wir nicht darüber geredet. Here we go.
Da wurde einfach nur Mental Toughness verlangt.
Ja, so nämlich.
Ja.
Einfach nur Mental
Okay, jetzt
Toughness.
kurz und knapp zum Beantworten des Titels unserer Folge. Wenn du es einfach ganz kurz formulieren müsstest, ist das jetzt auch eine schwere Frage. Aber wie wird man Profi?
Wie wird man Profi? Also ich glaube erstmal muss man den Sport, den man macht, sehr gerne machen. Also man muss einfach Spaß daran haben und das muss sich leicht anfühlen auf eine Art und Weise. Man muss einfach so eine Leichtigkeit haben, diesen Sport einfach jeden Tag auszuführen auf eine Art und Weise, vor allem wenn man jung ist, dass man einfach Spaß hat, dass man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, Spaß hat und dass da auch einfach der Raum ist, sich zu entwickeln. Wenn es dann aber jetzt so weitergeht, ich glaube, dass man einfach lernt, sich Ziele zu setzen, sich traut, sich die Ziele zu setzen vor allem und mutig ist, die auch zu verfolgen. Natürlich spielt immer ein bisschen Glück mit und immer sind Faktoren dabei, die man nicht kontrollieren kann. Also ich glaube, ich bin sehr dankbar für die Menschen, die an mich geglaubt haben und die mich gepusht haben und für mich da waren und ich glaube, das ist was, was man leider nicht so kontrollieren kann. Aber ich glaube, da kommt dann dieser Aspekt kommt auf jeden Fall dazu, dass man natürlich irgendwie Menschen um sich herum braucht, die einen pushen und die einem das ermöglichen. Und ich glaube aber einfach Ehrgeiz und Disziplin bringt einen dahin und der Wille, selbstkritisch mit sich zu sein, um halt besser zu
machen.
Ja, sich zu trauen, Fehler zu machen und sich zu trauen, einfach auszuüben. Also ich sehe das, ich habe es jetzt in dem Camp gemerkt, da waren halt viele, die super Bock hatten, einfach da zu sein und Spaß hatten und einfach lernen wollten. Und dann waren aber auch ein, zwei dabei, wo ich das Gefühl hatte, dass die einfach so viel Druck verspürt haben und so und dann damit nicht so richtig umgehen konnten und dann das dazu geführt hat, dass sie einfach keinen Bock hatten. Und ich glaube, das hindert einen dann daran, so einfach Profi zu werden, weil wenn du halt dann mit, wenn du mit, keine Ahnung, 16 schon diese Einstellung hast und dich ja so diese Unsicherheit so blockiert oder lähmt, dann wird es natürlich sehr schwer, weiter zu wachsen, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Ja. Okay. Ja. Also alle mitschreiben.
Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt super ausgefüllt. Es war jetzt gar nicht kurz.
Das ist auch eine schwere Frage zu antworten. Ich wüsste
wie
auch
willst
nicht
du das denn kurz beantworten? Wie soll man das kurz beantworten?
Ja, das war auch mit Absicht so eine Frage. Aber einfach, ich mag zwar, was du gesagt hast und.
Sorry.
Marie ein bisschen
meine
böse gemacht.
Ja. Ich soll mal das kurz beantworten.
Das war bewusst so. Aber ich glaube, ich mag total, was du gesagt hast und das hat mich an was erinnert, was wir im College auch gelernt haben. Und das ist so ein typisches, so ein Satz, den alle immer sagen, aber wenn er zu oft gesagt wird, dann hat er nicht mehr so viel Bedeutung. Aber es war so ein Satz oder zwei Wörter, es hieß einfach fail forward. Und es war so ein bisschen, was du gemeint hast mit auch sich zu trauen, mutig zu sein, das zu machen und einfach weiterzumachen, weil indem man, also ich kenne niemanden, der einfach einen Weg gegangen ist und nie Fehler gemacht hat, so wirst du halt einfach auch nicht besser. Und ich glaube, einfach zu machen und dann zu verbessern und zu reflektieren. Also ich würde einfach so sowas sagen, so Growth ist dabei, konstant dran zu bleiben und ja, so.
Auf jeden Fall.
Fail forward.
Fail forward. Und ich muss auch sagen, dass man sich auch traut, in bestimmten Situationen ja, so, also zum Beispiel, ich bin aufs Internat gegangen, dann habe ich nochmal die Schule gewechselt, dann bin ich nach Amerika gegangen, du bist auch nach Amerika gegangen. Ich glaube, den Mut zu haben, auch seine Comfortzone zu verlassen, weil es woanders besser ist vielleicht. Weil man woanders vielleicht anders gefördert wird, weil man woanders andere Chancen hat. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man einfach, natürlich ist es schwierig, von zu Hause auszuziehen und wegzugehen. Und natürlich braucht man Eltern, die einen ultra krass unterstützen, dass man das machen kann.
Mhm.
Also es sind natürlich Aspekte, die man auch nicht immer unter Kontrolle hat. Aber ich glaube, wenn man die Chance hat und wenn es Sinn ergibt, dann diesen Mut zu haben, das auch zu machen und sich die Chance zu geben, glaube ich, ist auch ein Schritt zum Profi-Dasein.
Ja, das hast du schön gesagt.
Danke.
Ein guter Abschluss. Ja, bitte. Gut beantwortet.
Ja. So.
So, willst du noch deine Wins und Challenges zum Abschluss teilen?
Natürlich. Meine Wins. Ich habe gestern Squats gemacht und zwar mit Maximalkraft und zwar 155 Kilogramm.
Damn.
Deswegen ist das mein Win.
Let's go.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber jetzt nicht so ganz tiefe Squats, nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, sondern nur so halb tief. Aber war trotzdem.
Ja, 155 Kilo muss man trotzdem erstmal bewegen.
Ja, so nämlich. So. Und ich glaube, ich war einfach super stolz auf mich, dass ich das so machen konnte und irgendwie so, dass mein Knie das so. Da, nicht nur mein Knie, aber dass mein Körper das einfach machen konnte. Ich habe jetzt einfach so lange nicht so schwere Gewichte, also noch, ich habe noch nie 155 Kilo gesquattet, aber generell einfach so schwere Gewichte einfach wieder gehabt und dann. Einfach, dass ich das so geschafft habe, war schon ein cooler Moment für mich. Und Challenge. Ja, ich glaube, ich muss jetzt, meine Challenge ist gerade mein Oberschenkel. Mein Oberschenkelmuskel muss wachsen. Das ist meine Challenge.
Let's go.
Ja, und irgendwie sind das so super stumpfe und ein bisschen langweilige Übungen, aber die müssen jetzt einfach durchgezogen werden.
Ja, finde ich gut. Kriegst du hin.
Danke.
Der Schenkel.
Der Schenkel.
Okay.
Der Schenkel muss wachsen.
So. Ich fühle das, ja. Manchmal gucke ich auch auf meine Oberschenkel. Man guckt immer drauf während der Reha und sowas. Manchmal gucke ich auch drauf und ich glaube, dass die auch nicht unbedingt gleich groß sind, aber ist okay. Gleich stark
Ja.
zumindest. Aber okay, mein Win, boah, auf jeden Fall das Spiel gegen den Tabellenersten, das war das einfach so, wie cool war das, dass wir gegen die gewonnen haben. Und
Ja,
gerade,
mega.
also wir sind schon durch ein Low gegangen vor Weihnachten und ein paar Spiele verloren, die wir nicht verlieren hätten sollen. Und natürlich geht es dann super schnell in der Liga, aber einfach, es war ein Statement. Und ich glaube, es war auch sowas, wo andere Teams uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr wieder respektieren und wo wir selber auch mehr an uns glauben. Und deswegen finde ich das sehr positiv und sehr gut. Und
Glückwunsch.
danke. Und Challenge ist, ja, ich fühle mich nach der Pause, also wir hatten nur ein paar Tage Pause, ich fühle mich echt viel frischer und ich glaube, meine Challenge ist, das aufrechtzuerhalten. Also wir haben viele Spiele, wir haben lange Reisen, wir sind jetzt am Wochenende 10 Stunden im Bus einfach und dann spielen wir dann 10 Stunden wieder zurück und das ist halt schon brutal und natürlich auch irgendwie für Recovery nicht das Beste, aber irgendwie das aufrechtzuerhalten, in meine Recovery mich darauf zu fokussieren, dass ich einfach frisch bleibe, weil
Ja.
dann ist das so ein Unterschied natürlich im Spiel. Das ist meine Challenge.
Frisch bleiben ist auch so ein unrealistisches Ziel in so einer Saison. Also nicht, um deine Challenge jetzt zu. Frisch bleiben klingt so, ich
Jetzt
bin frisch,
bist du nicht mit mir.
aber die Wahrheit ist, frisch ist man nach dem ersten Monat von der Saison ist man nicht mehr frisch. Da gibt's
Ja,
kein
das
Frisch
stimmt
mehr.
schon auch. Okay, Recovery, mich in meine Recovery zu
Nein, ich will nicht,
stürzen.
Entschuldigung, ich wollte nicht
Das ist
gar.
okay. Passt
Aber
schon.
ich hab mir gerade so gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich im Januar, wenn ich eine Saison gespielt habe, jemals frisch gefühlt habe. So,
Ja.
weißt du?
Touché, stimmt schon.
Ja, naja.
Na gut, ich lasse es einfach mal so stehen.
Ja, wir lassen es so stehen. Wir wollen frisch sein.
Aber
Challenge, frisch sein.
ja. So. Dann sind wir schon am Ende. Danke fürs geduldig bleiben mit uns, weil es die erste Folge seit ein paar Wochen und es hat aber total Spaß gemacht wieder. Danke fürs Zuhören und Marie, take it away.
I take it away. Hat mich auch sehr gefreut. We are back und ja, seid lieb zu euch selbst, seid lieb zu allen anderen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es sage. Ich muss wieder in den Rhythmus kommen, aber seid einfach lieb und wir sehen uns nächstes Mal.
Tschüss.
Tschö.